Ich möchte euch einladen, mit mir Matthäus 13 aufzuschlagen. Matthäus 13. Heute möchte ich mit dem Abschluss dieser Gleichnisreihe hier in Matthäus 13 fortfahren. Wir werden heute nicht ganz fertig, wie ursprünglich geplant, aber ich denke, es ist wert, nochmal dann über die letzten Worte nachzudenken in der nächsten Predigt. Ich lese aber vor schon diese ganze Passage ab Vers 47 bis Vers 53. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Netz, das auf dem See ausgeworfen wird und mit dem man Fische aller Art fängt. Wenn es voll ist, ziehen die Fischer es ans Ufer, setzen sich hin und lesen die Fische aus. Die Guten legen sie in Körbe, aber die Ungenießbaren werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern. Sie werden sie von den Gerechten trennen und in dem Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern, angstvolles Zittern und Beben. Habt ihr das verstanden? Fragte Jesus seine Jünger. Ja, erwiderten sie. Da sagte er zu ihnen, dann wisst, jeder Schriftgelehrte, der in der Schule des Himmelreichs ausgebildet ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Schatz Neues und Altes hervorholt. Als Jesus diese Gleichnisrede beendet hatte, zog er weiter. Ich möchte kurz beten, stellvertretend. Lass uns dabei sitzen bleiben. Lieber Herr, möchte dich bitten, dass du uns das Wort eröffnest, dass du auch trotz dem, dass wir nicht vollkommen sind, trotzdem, dass wir in unserem Leben fehlen, Herr, trotzdem, dass wir fallen, Herr, dass du dich über uns erbarmst in Jesus, dass du uns deinen Geist gibst, Herr, dass wir verständig sind für dein Wort, Herr. Und zugerüstet sind, Herr, für die Zeit der Prüfung. Bitte dich, Herr, dass du unsere Gäste, Herr, uns selber segnest, Herr. Siehst auch, dass heute einige krank sind, Herr, und online. Möchte dich so sehr bitten, dass auch du auch bei ihnen bist, Herr, und sie stärkst, ihnen beistehst, Herr, in ihrer Not. Wir fehlen es dir an. Amen.
Amen.
Zunächst das Gleichnis vom Fischernetz. Dieses Gleichnis gehört zu denen, und das sind einige in diesem Kapitel, die Jesus selbst deutet, zumindest teilweise deutet es hier, würde ich sagen, würde ich behaupten. Mit dem Verhältnis zum Himmelreich, also was hat dieses Gleichnis mit dem Himmelreich zu tun? Ich denke, wir können das so verstehen hier. Es ist eine Art Zeitphase oder so ein Zeitabschnitt gemeint, in dem Gott sein Reich vorbereitet und erbaut. Oder es ist ein Prozess, der hier vielleicht gemeint ist. Hier ist zu verstehen, in dem Gottes Reich, also in diesem Prozess wird das Gottesreich errichtet. Deswegen sagt Jesus, es verhält sich so wie mit dem Himmelreich. Das verdeutlicht Jesus im gesamten Kontext der Gleichnisse immer wieder. Das Reich Gottes ist nicht gleich da, wie die Jünger es vielleicht erwarten könnten oder wie die Juden das zu seiner Zeit erwarteten, sondern Jesus will seine Jünger lehren, Gottes Handeln und Absicht für diese Zeit zu verstehen und weise in dieser Zeit zu handeln. Das Netz im Gleichnis ist so etwas wie ein Mittel für diesen Zeitraum, welches dazu dient, Fische aller Art aus dem See zu fangen. Durch und in Jesus So, um das zu verstehen, vielleicht etwas auszuholen. Durch und in Jesus gibt Gott uns eine frohe Botschaft. Mehr eigentlich sogar noch. Diese heißt, es gibt doch eine Möglichkeit zur Versöhnung. Es gibt eine Geschichte vor Jesus, in der Jesus das Gesetz gibt. Und man versteht, dass das Gesetz nicht ausreicht, um Mensch und Gott wieder zusammenzubringen. Doch hier ist eine frohe Botschaft. Jesus ist da. Wir haben heute davon schon gehört. Und diese Botschaft der Versöhnung, die wir im Glauben einfach ergreifen, das ist so eine Art wie das Netz. Wir können auch weitergehen. Durch diese Botschaft gründet Jesus oder Gott auch eine Gemeinde in dieser Welt. Eine Kirche. Er setzt Apostel ein und macht diese Gemeinde zu einem Rettungsort, zu einem Hort, mit dem er die Menschen so eine Art aus der Welt zieht. Und in diesem Hort versammeln sich die Menschen. Sie lernen Jesus kennen, sie hören von ihm, sie erbauen sich gegenseitig. Ich bin der Meinung, genau das könnte hier mit diesem Netz gemeint sein. Oder auch mit den gefangenen Fischen. Es ist also, die gefangenen Fische sind hier nicht negativ, es ist eigentlich etwas sehr Positives. Zum einen ist das Mittel, das Netz, das Evangelium, das Gott eingesetzt hat, die Gemeinde. Und es ist das Mittel, das gerecht macht die Menschen. Und zum anderen sind hier auch diese allerlei Christen gemeint. Allerlei Fische meint allerlei Menschen, die sich zu Jesus bekennen. So deute ich das. Ich denke auch viele Gläubige vor mir. Wir haben vielleicht Baptisten, Pfingstler, Calvinisten, Methodisten, Katholiken, Evangelische oder auch Menschen vor Augen, die sich von jeglicher Kategorie fernhalten wollen, aber doch zu Christus gehören wollen oder von anderen als Christen genannt werden. All diejenigen, bin ich der Meinung, sind hier in diesem Bild mit Fischen allerlei Art gemeint. Die Fülle des Netzes, wenn das Netz voll ist, das ist wohl so eine Art die Fülle der Zeit. Diese Zeitspanne, das Ende der Zeitspanne. Es ist der Zeitpunkt, in dem das Reich, also diese Gründung des Reiches Gottes oder die Vorbereitung vorbei ist. Oder wie Jesus es in seiner Deutung hier auch im Vers, im zweiten Vers deutlich macht, es ist das Ende der Welt, sagt er. Jesus deutet weiter an, dass Gott seine Engel dann beauftragt, all die Menschen, die sich in irgendeiner Weise in diesem Netz, also verfangen oder fangen oder gezogen werden, dass sie, wie ist das Wort hier, ausgelesen, also sortiert, nochmal unterschieden werden soll. Hier sollen die Ungerechten von gerechten Menschen getrennt werden. Es ist klar, dass auch wenn sie im Netz waren, sie doch trotzdem im Gericht verurteilt werden sollen. Interessant ist auch, dass Jesus in der Deutung ein weiteres Bild gibt für das Gericht. Es ist ziemlich deutlich ein Bild, das Jesus gibt. Ein Feuerofen. Durch dieses, wenn wir das lesen, so grausames Bild, in dem lautes Jammern, angstvolles Zittern und Beben beschrieben wird, will Jesus wahrscheinlich klar machen und uns rechtzeitig warnen, wie furchtbar das Gericht sein wird. Auch das ist nicht negativ erwartet, was passiert, sondern es ist im Sinne von, bereitet euch vor, seid gewarnt. Es ist eine Liebesbotschaft, die Jesus hier sagt. Was sollen die Jünger, was sollen wir aus diesem Gleichnis lernen? Ich möchte einige Punkte aufzählen, die mir persönlich wichtig geworden sind und möchte mit euch auch Parallelbibelstellen aufschlagen. Erstens, Es wird eine Trennung zwischen den Gerechten und den Ungerechten auch in der Gemeinde geben. Manche Ausleger haben hier von der sichtbaren Gemeinde und der unsichtbaren Gemeinde gesprochen. Damit ist gemeint, naja, wir sehen den Menschen an, wir sehen, was er tut, was äußerlich geschieht, aber wir können niemals ins Herz sehen, was Gott tut. Wir stellen fest, dass das Evangelium die unterschiedlichsten Menschen ansprechen kann und anspricht und zur Umkehr ruft oder zumindest so etwas Ähnlichem. Doch was wirklich im Herzen dieser von uns und von euch geschieht, es bleibt Geheimnis. Es steht uns auch nicht zu, das zu beurteilen. Ja, es stimmt, und hier ein Schritt zurück, als Christen sind wir bereits jetzt aufgerufen, uns zu heiligen und die Gemeinde auch heilig zu halten. Eine Versammlung der Gerechten sollen wir sein. Lass uns Matthäus 18 aufschlagen, einige Kapitel weiter. Da lehrt Jesus seine Jünger, wie wir miteinander umgehen sollen, wenn Ungerechtigkeit geschieht, wenn an uns zum Beispiel ungerecht gehandelt wird, an dir oder untereinander. Matthäus 18, ab Vers 15. Er sagt, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bringt die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Zunächst, so sagt Jesus, sollen wir also in Geduld und in Rücksicht, in einer Art, ja, ich sag mal vorsichtigen Art einander ermahnen. Doch dann, wenn sich dieser jemand oder wir uns nicht ermahnen lassen, soll schon das klar vor die Gemeinde gebracht werden. Und da soll eine Scheidung schon jetzt erfolgen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten. Paulus lehrt in 1. Korinther 5, ab Vers 12. Ihr könnt gerne das auch mit mir aufschlagen. Ich denke, das sind wichtige Stellen, die für uns vielleicht befremdlich sind, weil wir als Gesellschaft sehr von einer gewissen Liberalität geprägt sind, dass wir machen können, was wir wollen. Aber schaut, was da steht in 1. Korinther 5. Da heißt es, ab Vers 12, ist etwa unsere Aufgabe, über die zu Gericht zu sitzen, die außerhalb der Gemeinde stehen? Das ist, Klammer auf, es ist eine Art rhetorische Frage und für Paulus ist es ganz deutlich nein. Für die, die außerhalb der Gemeinde sind, sagt er, nein, es ist nicht unsere Aufgabe. Aber interessant ist das, was er es hier drauf sagt. Seid ihr nicht viel mehr verpflichtet, eure eigenen Leute zur Verantwortung zu ziehen? Und das ist eine rhetorische Frage für ein Ja. Dafür seid ihr eigentlich verantwortlich. Und vielleicht nur ganz kurz nochmal in Klammern, zur Verantwortung zu ziehen meint hier nicht im Sinne von zu verurteilen, sondern zu Heiligung zu ermahnen, sage ich mal so. Vers 13. Über die draußen wird Gott selbst das Urteil sprechen. Schließt also den, der Böses tut, aus eurer Gemeinde aus. Auch hier wieder erfolgt in der Gemeinde deutlich eine Trennung zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten scheinbar. Wenn das offengelegt wird, wenn das tatsächlich eine Art äußerlich geschieht. Doch wisst ihr, diese Trennung, liebe Geschwister, ist zugleich doch nicht so einfach. Die Trennung zwischen dem Ungerechten und dem Gerechten. Wir lesen zum Beispiel in Galater 6, Vers 1. Geschwister, schreibt Paulus an die Galater, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Das muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Das ist ein Aspekt zum Beispiel, in dem wir Acht geben müssen. Hier wird deutlich, dass keiner von uns von der Versuchung eigentlich immun ist. Gebt Acht, sagt er. Und es scheint so zu sein, dass der fehltritt, der sündigt. Es geht nicht darum, ihn aus der Mitte zu verbannen, ja, dann bist du nicht der Erwählte, dann bist du nicht, nein. Wir sollen mit ihm Geduld haben, wie Gott mit uns hat. Es scheint hier eine Forderung zu sein, dass wir recht beurteilen sollen, ob jemand sich zur Buße führen lässt, ob jemand doch auf Christus hört und sich ermahnen lässt. Die Trennung ist nicht einfach. Ein jeder von uns steht in der Gefahr. Und zweitens, weil es auch eine Zeit der Gnade ist. Gott übt jetzt Gnade. Er übt Gnade, solange es noch jetzt heißt. Und wir sollen einander zu unserem Herrn ziehen. Jesus gibt uns in diesem Gleichnis zu verstehen, dass die letztliche Trennung auch gar nicht unsere Aufgabe ist. Und dass die sichtbare Gemeinde, wenn auch schon ein Mittel zur Heiligung und zur Errettung, das Netz, trotzdem beide umfassen kann. Die Gerechten und die Ungerechten. Betrachten wir den Kontext dieses Gleichnisses, so sehen wir auch in anderen Gleichnissen, zum Beispiel das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Dort fragen die Diener den Herrn, sollen wir das, was der Feind da gesät hat, jetzt ausjäten? Was sagt der Herr? Nein, sonst würdet ihr noch das Weizen, oder die Saat, die originale Saat, zerstören. Auch da scheint die Unterscheidung nicht deutlich getroffen nicht deutlich gemacht werden zu können zu dieser Zeit. Und auch in dem Gleichnis von verschiedenen Ackerböden. Auch da gibt es eine Saat, die aufgeht, aber keine Frucht bringt. Also nicht gleich zu sehen. Letztlich schreibt Paulus in 2. Timotheus 2, Vers 19. Interessanter Kontext, da schreibt er, doch Gott hat ein sicheres Fundament gelegt, das durch nichts erschüttert werden kann. Es hängt folgende Inschrift: Der Herr kennt die, die zu ihm gehören. Und wer sich zum Herrn bekennt, trenne sich von allem, was Unrecht ist. Da geht es um ihr Lehrer, die offensichtlich Unrechtes tun. Paulus sagt, dass letztlich bestehen werden doch nur die, die auch auf den Herrn hören. Dieses Gleichnis könnte natürlich auch anders gedeutet werden. Es könnte gedeutet werden, dass die ganze Welt mit Fischen allerlei Art gemeint ist, unabhängig von Gemeinde oder Nicht-Gemeinde. Doch ich denke, dass dann das Gleichnis in sich selbst, also als etwas, was ausgeworfen wird, um Fische rauszuholen, weniger Sinn macht. Ich denke, Jesus beabsichtigt wirklich, uns vorzubereiten und zu verstehen, dass letztlich wir in der Hand Gottes sind und das Gericht erst noch erfolgt. Ich möchte zwei Lehrer nochmal zitieren. Luther sagte in einer Predigt zu Matthäus 13, er sagte, die Kirche ist wie das große Netz, das alle Fische einfängt. Es ist nicht unsere Aufgabe, das Netz zu zerreißen und die Fische zu trennen. Christus selbst wird am Ende die Scheidung vornehmen. Wahrscheinlich dachte Luther hier auch sehr an seine, ich sag mal, Kampf mit der katholischen Kirche, mit der etablierten Kirche und wie viel Ungerechtigkeit darin vor sich ging. Auch Johannes Calvin schrieb, es ist töricht, wenn Menschen das Werk des Engels übernehmen wollen und versuchen bereits hier auf Erden die Gerechten von den Bösen zu scheiden. Das Gleichnis zeigt uns, dass Gott sich die Scheidung für das Ende aufbewahrt. Ich denke, dass diese beiden Männer und auch wir Gläubige verstehen, also sie haben verstanden, wir müssen verstehen lernen, welche Rolle Gott dem Evangelium und der Gemeinde in dieser Zeit gegeben hat. Was unsere Aufgabe ist, dass wir in der Vorbereitung des Reiches Gottes sind. Wenn wir stattdessen aber nach einer falschen, vollkommenen Gerechtigkeit in Gemeinde suchen würden, so ist es gut möglich, dass wir die Gnade, die in dieser Zeit geübt werden muss, dass sie uns fehlt. In dieser Zeit muss Gnade geübt werden, auch wenn gleichzeitig Trennung erfolgt. Zweitens, wenn wir nach dieser falschen, vollkommenen Gerechtigkeit in der Gemeinde suchen, da könnte auch uns selbst ein heuchlerischer Geist, heuchlerische Selbstgerechtigkeit und Äußerlichkeit ereilen. Und letztlich uns das eigentliche Ziel des Christseins vollkommen verloren gehen. Es geht darum, dass wir die Notwendigkeit, die Bedürftigkeit vor Christus verstehen in ihr Leben, dass wir Einigung mit Christus suchen, ihn nicht verlassen. Wir sind abhängig von ihm, nicht von unserer Gerechtigkeit. Zweitens, zweiter Punkt, beachte die Rolle der Verkündigung in der Gemeinde. Jesus erzählt dieses Gleichnis, damit den Jünger klar wird, was in dieser Zeit geschehen soll. Es ist nicht die Zeit, Gottes Rechtsstaat zu gründen, sondern es ist Zeit, in der das Netz ausgeworfen sein soll, oder um allerlei Fische zu fangen. Es ist die Aufgabe der Gemeinde, Menschen das Evangelium zu bringen und sie für Gott zu gewinnen. Und sie für das Himmelreich zuzurüsten, sie für den täglichen Kampf zuzurüsten. Jesus lehrt diese Jünger scheinbar von Anfang an, wenn wir Lukas 5, 10 lesen. Doch Jesus sagte zu Simon, also als er Petrus berufen hat, sagte er, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Und Petrus verstand dann noch nicht so viel. Doch schon gleich von Anfang an, das ist das, was du tun sollst, als mein Apostel. Und Jesus beauftragte seine Jünger vor der Himmelfahrt. Markus 16, Vers 15. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern: Geht in die ganze Welt und verkündigt den ganzen Schöpfung das Evangelium. Ich denke, diese Aufgabe müssen wir uns als Gemeinde und als jeder Einzelne von uns, so wie wir Kraft haben, wieder mehr zu Herzen nehmen. Unsere Aufgabe ist nicht selber vollkommen zu werden oder hier irgendeine Erfüllung zu suchen, sondern Jesu Willen in dieser Welt zu suchen. Und dazu gehört die Verbreitung seiner guten, fröhlichen Botschaft. Drittens. Das Gleichnis lehrt uns auch, dass es ein Gericht geben wird. Nochmals, ja. Wir lesen, ich meine, den Bibelleseplan, ich habe kurz bei der Jessica gelesen, war auch diese Stelle Offenbarung 20, Vers 12. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet. Das Buch des Lebens. Und wir können dann weiterlesen. In der Offenbarung beschreibt Johannes, also an dieser Stelle sehen wir, dass unsere Taten, also eine Art Gerechtigkeit vielleicht, dass erstmal das Gericht dann stattfinden wird und dass eben unsere Taten gerichtet werden. Auch wenn es manchmal scheint, dass wir an unseren Werken und unserer eigenen Gerechtigkeit gemessen werden, wie es auch ein bisschen in unserem Gleichnis heute vielleicht, also manche könnten das so deuten, der Fall ist, müssen wir beachten, was die Bibel wirklich zu der Gerechtigkeit oder was sie wirklich hier mit Gerechtigkeit meint. Und ich denke, es ist sehr, sehr deutlich, wenn wir betrachten, was schon von Anfang an eigentlich über die Gerechtigkeit gesagt wird. Der Mensch ist ein Sünder. Er ist des Todes, weil er gesündigt hat. Das ist ein Fakt. Doch die Grundlage, auf der sich Gott seinem Volk schon im Alten Testament nähert und die zu den Gerechten nähert, ist sehr interessant. Und diese Grundlage ist zunächst nicht klar. Sie wird durch Bilder angezeigt, das Opfer zum Beispiel, das die Israeliten bringen müssen. Doch diese Grundlage wird in Jesus gelegt. Zum Beispiel lesen wir Psalm 1, 5 bis 6, da heißt es: Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Was interessant ist, und ich denke, das können wir an vielen Stellen sehen, man sollte nicht alles über den Kamm kämmen, aber hier sehen wir die Unterscheidung, also hier werden zwei gegensätzliche Parteien gezeichnet, der Gottlose und der Gerechte, der Gemeinde der Gerechten. Gottlos wird hier als, also nicht so eine Art derjenige, der etwas Ungerechtes getan hat, sondern derjenige, der nicht sich vor Gott gebeugt hat, der Gott losgesagt hat, der Gott nicht gehorcht. Das ist das Gegenteil des Gerechten, der hier gemeint ist. Nicht ein vollkommener Mensch, wie unser Herr Jesus es war, sondern hier ist ein Mensch, der auf der Grundlage, die Jesus später legt, zu Gott kommt und Gnade bei ihm findet, gemeint. Der Gemeinde der Gerechten. Paulus macht es in Galater 2, Vers 16 noch mal klar. Das können wir gerne aufschlagen auch. Galater 2, Vers 16. Er macht das nicht nur so schattenhaft klar, sondern er spricht hier sehr, sehr deutlich. Ich lese vor: Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzvorschriften für gerecht erklärt wird. Also nicht nach der äußerlichen Definition, was Gerechtigkeit ist, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich. Nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen der Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Hier geht es um Gerechtigkeit und wie wir vor Gott stehen, also gerecht sein können. Und eben, das ist durch das Vertrauen auf den einen Gerechten, nur durch den Glauben an Jesus möglich ist. So, wenn Jesus sagt, dass der Engel den Gerechten von den Ungerechten trennen wird, sehen wir, dass damit auch im Prinzip die Grundlage von Christus hier gemeint ist. Diejenigen, die glauben, die Jesus nachfolgen, die nicht gottlos sind, von denjenigen, die andere Götter folgen. Viertens, Warnung. In diesem Gleichnis sehen wir zugleich eine Warnung. Diese Warnung Jesu ist eigentlich ein sehr sensibles und schwerwiegendes Thema für viele Christen. Du und ich, unabhängig davon, ob wir jetzt uns, also wir suchen immer nach Sicherheit in unserem Leben. Vielleicht hoffen wir auch insgeheim schon alles getan zu haben, was nötig ist, um mit Gott versöhnt zu sein, um gerecht vor ihm zu sein. Wir definieren manchmal Dinge, die durchaus göttlich sind, die wichtig sind für die Errettung. Aber wir definieren praktisch, oder wir machen unseren Glauben daran fest, ja, dann, oder unsere Rettung daran fest. Naja, ich habe ja Jesus erkannt, ich habe seine Botschaft verstanden. Sein Licht ist praktisch in mein Leben erschienen. Und ich habe ihm zugesagt, ja, Herr, du hast recht, ich habe Buße getan. Ich habe dem Ruf gefolgt und jetzt, ich gehe doch in die Gemeinde. Ich diene ihm doch. Versteht ihr, das sind alles wichtige, göttliche Dinge. Aber wir können unsere Rettung nicht daran festmachen. Was wir hier in diesem Gleichnis haben, ist wieder eine, und das ist nicht einmalig, wieder eine Ermahnung von Jesus. Wir lesen zum Beispiel Matthäus 7, 21 bis 23, diese bekannte Stelle, wo er sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Diese Formulierung hier, den Willen tun, ist wieder nahe zu dieser Gerechtigkeit, mit der Rechtfertigung auch in gewisser Weise verbunden, die eigentlich durch den Glauben geschieht. Und daraus resultiert eigentlich die Tat, die der Heilige Geist uns produziert. Und dann sagt er in Vers 22, viele werden an jenem Tag zu mir kommen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Was will Jesus hier tun? Halten wir für wahr, was Jesus über das Gericht sagt, dann müssen wir erkennen, dass diese Warnung nicht einfach so eine Ausübung einer, wir kennen das vielleicht, wenn jemand seine Autorität missbraucht und einfach droht oder seine Macht missbraucht. Das ist das, was wir hier sehen, ist keinesfalls so etwas, was hier Jesus tut. Letztlich will er nicht, dass wir unsicher werden, dass wir Angst haben auf eine ungesunde Weise. Seine Absicht ist, dass wir uns prüfen und dass wir, was zu tun ist, tun. Dass wir in unserer Haltung vor ihm demütig sind. Dass wir achtsam leben, wie es eben dieser Zeit ist, dieser Zeitspanne entspricht. Er will, dass wir nicht in Äußerlichkeit die Sicherheit suchen, sondern unsere Sicherheit nach der Prüfung muss immer zu dem kommen, was Jesus selbst sagt. Ja, die bleibt in mir, ja, wer in mir bleibt, der da wird auch gerettet. Wir müssen unser Vertrauen letztendlich nicht auf unsere Äußerlichkeiten legen, die sichtbar sind für alle, die wir vielleicht sogar neigen. Das ist ja ganz normal. Ich will nicht, dass meine Schwester im Glauben das über mich denkt, oder ich will nicht, dass ich als unfähiger Vater dastehe, oder wir versuchen immer ein Bild zu wahren, ob wir wollen oder nicht. Doch Jesus ermahnt uns hier, darauf kommt das letztlich nicht an. In Römer 2, Vers 28 heißt es, nicht der ist nämlich ein Jude. Und heutzutage könnten wir ruhig schreiben, nicht der ist nämlich ein Christ auch. Ne? Der es nach außen hin ist, der vielleicht als Christ in der christlichen Familie aufgewachsen ist. Und die wirkliche Beschneidung ist nicht die, die äußerlich sichtbar am Körper vollzogen ist. Oder nur deine kirchliche Zugehörigkeit ist nicht die, in der du einfach jeden Sonntag hier erscheinst. Ein wahrer Jude ist der, der es im Innersten seines Wesens ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die äußere Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Und das erschreckt vielleicht einen so ein bisschen, weil man sagt, ja, aber woher kann ich dann, wie kann ich dann sicher sein, wenn es gar nicht von mir verursacht wird? Ja, wir sind von der Gnade Gottes abhängig. Das muss durch Gottes Geist gewirkt sein. Doch Gottes Geist und Gott selber wirkt auch Mittel. Er gibt sie. Er sagt, sucht, so werdet ihr finden. Ruft an, so werdet ihr erhört. Ich werde mich finden lassen, sagt er. Gott wirkt durch seinen Geist in den Gläubigen. Er wirkt Zuversicht, Freude und Frieden durch die Bewährung unseres Glaubens. Und wenn du das Gefühl hast, dass du die Bewährung nicht bestehst, dann ist es wieder vielleicht ein Eindruck des Heiligen Geistes, dass er dich ermahnt. Tu, was ich dir sage. Folge mir. Aber keine Angst. Und so ist die Warnung, die wir hier in dem Gleichnis auch sehen, wenn sie auch an uns gerichtet ist, doch eine Warnung, die dazu führen, uns dazu treiben soll, Jesus näher zu kommen, ihn zu suchen, in ihm zu bleiben. Ich möchte jetzt noch auf den letzten Abschnitt dieses Textes eingehen, kurz. Da sagt er, also er fragt zuerst seine Jünger, ob sie alles verstanden haben. Die sagten ja. Und da sagt er, dann wisst, jeder Schriftgelehrte, der in der Schule des Himmelreichs ausgebildet ist, gleicht einem Hausherrn, der aus einem reichen Schatz Neues und Altes hervorbringt. Hervorholt, Entschuldigung. Dieser Punkt benenne ich, es gibt einen großen Reichtum in dem Verständnis des Reiches Gottes. In der Auflistung dieser Gleichnisse folgt nun Jesus zu dieser Aussage. Er sagt, wenn ihr das wirklich versteht, so habt ihr darin einen großen Schatz. Er sichert ihnen so eine Art zu, dass das etwas Grundlegendes ist für ihren Auftrag, für ihren Dienst als Apostel. Der Vergleich dieses eines Menschen, der das Wort Gottes versteht, also Schriftgelehrter, der darin eben gelehrt ist, und dann über das Reich Gottes informiert wird, daran verständig wird, mit einem Hausvater, zeigt, dass dieser verständige Mensch, dieser Hausvater, diese Kapazität hat für sein Haus und die Menschen darin weise zu sorgen. Er ist der Hausvater, er ist der Reiche, der praktisch für die Seinen sorgt. Das ist das Bild, das hier gegeben wird. Die Frage Jesus nach dem Verständnis der Gleichnisse bei den Jüngern, an seine Jünger und schließlich auch an uns. Versteht ihr diese Gleichnisse über das Reich Gottes? Ist eine Frage, die gleichzeitig mit einer Berufung einhergeht. Für uns als Gemeinde. Ein fürsorglicher Hausvater und eine fürsorgliche Hausmutter zu werden, zu sein. Im geistlichen Sinne. Jesus will, dass wir die Absicht Gottes für diese Zeit begreifen und weise handeln. Nicht voreilig verurteilen und auch nicht uns leicht verunsichern lassen, wenn in unserer Gemeinde etwas geschieht, wie Streit, wie eine Spaltung. Er will, dass wir die Zeiten verstehen und verstehen, worum es eigentlich geht in dieser Zeit, dass jetzt noch nicht das Reich Gottes offenbar allen wird. Und in diesem Verständnis sagt er, da ist ein Reichtum für euch, dass ihr fest seid, dass ihr euch nicht erschüttern lasst, dass ihr nicht wie arme Menschen von Tag zu Tag auf der Straße liegt und nach Essen fragen müsst. Jesus will, dass wir die Absicht Gottes in dieser Zeit wirklich begreifen. An einer anderen Stelle sagt er auch, ihr seid meine Freunde, deswegen sage ich euch, was ansteht. Über diese Stelle ließe sich aber noch viel mehr sagen. Die Stelle deutet an, wie wichtig und wie zusammenhängend das Wort Gottes vom Alten Testament bis zum, also mit dem Werk Jesu und dem Anfang der Gemeinde ist. Ich versuche das nächste Mal nochmal aufzugreifen und mehr Punkte auch aus dem Gleichnissen auszuarbeiten. Doch heute möchte ich vor allem uns deutlich machen, wie reich uns das heute, also das, was wir heute zum Beispiel gehört haben, wie reich uns das machen sollte. Dadurch können wir Frieden haben und Einsicht. Dadurch haben wir das Verständnis, worauf wir uns als Gemeinde konzentrieren sollten. Wir können das Weltliche von dem Geistlichen unterscheiden und in gewisser Weise trennen. Wir wissen nun, was unsere Pflicht ist, wenn wir im Herrn sind. Wir können wirklich, und das geschieht, ich denke, bei vielen, verstehen, warum verschiedene Denominationen, verschiedene Christen unterschiedlich reagieren auf das Wort. Warum es Streit gab vielleicht in der Vergangenheit. Wir wissen auch, dass wir uns heiligen sollen. Wir sind gewarnt, gerüstet. Und wir wissen auch, ja, dass diese Zeit für Jesus offensichtlich wertvoll ist. Das Himmelreich nennt er das. Also mit dem Himmelreich, mit der Gründung des Himmelreichs verhält sich das so. Gott segne uns und mache uns verständig für sein Wort und sein Reich.